Das Absurde ist, dass nationale Politiker, die die Politiker in der EU, also in die EU schicken und sie dort einsetzen, bei allem, was schief geht, alles immer auf die EU schieben. Und damit haben sie nicht recht, weil viele der Sachen, die extrem gut für jeden Staat in Europa und für Europa insgesamt, ja, sind Sachen, die kann die EU nicht machen, die müssen in den Nationalstaaten, in den Ministerien erledigt werden.
Streitwert ist der Podcast über das, was wirklich zählt. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich spreche mit Persönlichkeiten über die Themen, die zu wertvoll sind, um darüber nicht zu streiten. Andreas Treichl ist einer der prägendsten Banker dieses Landes. 22 Jahre lang hat er die erste Group geführt und aus einer Wiener Sparkasse eine, die zentraleuropäische Bank mit mehr als 15 Millionen Kunden gemacht, von Polen bis Kroatien. Unter ihm wurde die erste auch zum Vorreiter im digitalen Banking. Mit der Übernahme der Česká Sporitelna im Jahr 2000 hat er den Einstieg nach Osteuropa noch vor dem EU-Beitritt Tschechiens geschafft. 2005 kaufte er die rumänische BCR um damals sagenhafte 3,7 Milliarden Euro. Das war damals der größte Auslandsdeal der österreichischen Wirtschaftsgeschichte. Andreas Treichl selbst war in den 90ern ÖVP-Finanzreferent unter Erhard Buzek. Er hat die erste durch die Finanzkrise geführt und das aufgenommene Staatsgeld mit Zins und Zinseszins zurückgezahlt. Heute ist er Vorstandsvorsitzender der Erste Stiftung und einer der lautesten Rufer nach einer europäischen Kapitalmarktunion und einer Pensionsreform, die die Politik seit Jahrzehnten aufschiebt. Die Frage ist, was braucht Österreich, damit es nicht den Anschluss verliert, und traut sich noch jemand, das ehrlich zu benennen? Sich anderen Meinungen aussetzen, Widerspruch aushalten und bessere Antworten auf die Fragen unserer Zeit finden. Ich bin Stefan Zöckling, willkommen bei Streitwert. Heute zu Gast Andreas Treichl. Vielen Dank für dein Kommen. Über zwei Jahrzehnte CEO der Erste Group, heute Vorstandsvorsitzender der Erste Stiftung, 2020 bis 2024 Präsident des Europäischen Forums Alpbach und Gründer der zweiten Sparkasse. Unser Thema heute: Wie viel Zukunft kann sich ein Land leisten, das nicht mehr investiert? Und welche Reformen braucht es jetzt, damit Österreich und Europa nicht den Anschluss verlieren? Herzlich willkommen, Andreas Treichl.
Danke, Stefan. Freue mich, hier zu sein.
Bei dir steht in jeder Biografie ein anderer Jobtitel: Bankmanager, nicht Bankier. Das klingt technisch, ist aber ein wesentlicher Unterschied. Ein Bankier hat ein Lebenswerk, eine Haltung, eine Verantwortung gegenüber seinen Kunden. Ein Banker führt ein börsennotiertes Unternehmen und denkt in Quartalen. Du hast dazwischen gelebt. Vor der Erste Bank warst du bei Chase Manhattan und bei der Credit Lyonnais. Für mich warst du immer ein Bankier. Würdest du mir widersprechen, wenn ich dir diese Attitüde weiter zusprechen würde, oder siehst du dich wirklich als Banker?
Ich sehe mich weder als Banker noch als Bankier. Sehe mich auch nicht als Gründer der zweiten Sparkasse, sondern Mitgründer der zweiten Sparkasse, und sehe mich als Unternehmer, der zufällig bei einer Bank gelandet ist.
Und würdest du deine Vita von heute, die dich über die Chase Manhattan und der Credit Lyonnais dann in die Erste Bank geführt hat, glauben, dass das heute wiederholbar wäre?
Das, was ich aus der Erste Group gemacht habe, wie ich sie 1997 übernommen habe, das wäre heute in dieser Form nicht mehr möglich. Das würde die Regulierung und die Veränderung der Finanzierungsformen, die Banken geben können, nicht mehr möglich machen. Da haben wir, glaube ich, die letzten Jahre erwischt, wo solche Sachen noch möglich waren. Das hat sich mit dem Jahr 2008 dramatisch verändert. Also hätte ich 10 Jahre später begonnen, wird es die Erste Gruppe in dieser Form nicht geben.
Du bist ja unter Erhard Buzek zu einem glühenden Europäer geworden, oder mit Erhard Buzek. Ja. Die Saga sagt, angeblich hat der Buzek sogar die Idee geliefert, aus der Erste Bank das zu machen, was es dann wurde. Ist dieses Gerücht richtig oder ist das eine schöne Geschichte?
Der Erhard Buzek hat große Stärken gehabt. Unternehmertum war nicht seine allergrößte Stärke. Aber ich habe schon, wie ich bei der Chase in New York gearbeitet habe, Da sind mir dann die Amerikaner eine Zeit lang ein bisschen auf die Nerven gegangen. Und dann bin ich nach Wien gegangen für ein Jahr und habe für ihn im Wahlkampf gearbeitet, wie er Bürgermeister in Wien werden wollte. War 78, war ein großer Erfolg für ihn, obwohl er sich nicht wahnsinnig, er ist kein großer Wahlkämpfer gewesen und hat sich damals schon extrem für, er hat es Mitteleuropa genannt, interessiert und war ja gemeinsam mit Kari Schwarzenberg jemand, der damals schon Valenza und Havel und Zurind und alle die Politiker besucht hatte und mit ihnen irrsinnig gute Kontakte aufgebaut hat. Und das ist völlig richtig, dass er, ich habe mich damals noch nicht wirklich für Mitteleuropa interessiert, und er hat damals schon Ende der 70er Jahre gesagt, Europa muss diese Länder wieder zurückgewinnen, und wenn das passiert, dann werden wir ein ganz anderes Europa haben. Und er hat mein Interesse für diese Region
geweckt.
Massiv geweckt. Ja.
Weil du hast einmal gesagt, ich hatte einen Mitteleuropa-Fimmel. Mhm. Erhard Buseck war der Vordenker von Mitteleuropa und er war es, der mir die Idee für die erste Group gegeben hat.
Ja, ja.
Das heißt, das ist tatsächlich schon. Aber das heißt, du warst doch, wenn du für ihn Wahl gekämpft hast, warst du einer seiner bunten Vögel?
Ich war einer seiner bunten Vögel. Das war eine ganz andere Zeit als jetzt. Da waren Leute wie der Jörg Maute in der ÖVP. Das war wirklich lustig.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ist das, weil du ja auch immer outspoken warst und auch dementsprechend dich getraut hast, der Politik öffentlich zu widersprechen, ist die Politik wehleidiger oder rachsüchtiger geworden, weil sich heute keiner mehr traut? Oder sind wir einfach nur zurückhaltender oder mehr compliant geworden im Rahmen unserer diversen Compliance-Richtlinien in börsennotierten Banken, dass heute keiner mehr öffentlich so auftritt, wie du das einmal getan hast?
Beide stimmt. Ich glaube, die Politik hat sich total verändert. Und ich glaube, dass sich die Politik im Wesentlichen mit dem Entstehen der Social Media total verändert hat, weil es eine völlig neue Kommunikationsbasis zwischen der Politik und den Menschen und den Wählern entwickelt hat, eine viel intensivere und viel brutalere. Und ich glaube, dass durch die Regulierung der Wirtschaft das Unternehmertum auch eingeschränkt wurde. Ich bin nicht so negativ über die Regulierung insgesamt und das, was sich in der EU abspielt, aber wie bei allem, wenn man Regulatoren politisch nicht kontrolliert, dann gehen sie schlicht und einfach zu weit. Und genau das ist in Europa passiert. Wir haben eine extrem professionelle Bürokratie in Brüssel und in der EU insgesamt, die auch hochqualitativ ist. Und die Politik kann da nicht mithalten. Die Politik ist nicht in der Lage, der Bürokratie die Richtung so vorzugeben, dass sie sagt, bis dorthin und dann nicht weiter.
Weil sie es nicht kann oder weil sie es nicht versteht oder weil sie die Konsequenzen
weil sie es nicht kann und weil sie es zum Teil auch nicht versteht.
Und die Konsequenzen nicht abschätzen kann. Weil die Kompetenz in der Politik abhanden gekommen ist.
Ich glaube nicht, dass die Kompetenz in der Politik abhanden gekommen ist. Ich glaube, dass extrem viel mehr Kompetenz verlangt wird als noch vor 25 Jahren, weil diese Regulierung hat es vor 25 Jahren nicht gegeben. War schlicht und einfach nicht da. Also hat sich die Politik damit auch nicht beschäftigen müssen. Und wir sehen das in extrem vielen Bereichen, nicht nur im Finanzbereich, in jedem Wirtschaftsbereich passiert das.
Aber die Regulierungen im Finanzbereich haben natürlich zum Teil auch dazu geführt, dass die Wirtschaft abgedreht wurde, nicht? Also Stichwort Immobilienfinanzierungen, Stichwort Bauindustrie, mit der KIM-Verordnung sind natürlich Dinge passiert, die nicht in eurem Interesse waren als Finanzwirtschaft.
Ich glaube, es ist im Wesentlichen ein Problem der Subsidiarität, die wir in Europa haben. Also Subsidiarität hat große Vorteile. Also ich glaube, dass die Politik auf Gemeindeebene großteils sehr gut funktioniert und meiner Meinung nach immer, je weiter ich hinaufgehe, wird es ein bisschen schwächer, und am schwächsten ist es auf der europäischen Seite, und das wissen wir alle, nicht nur in Österreich so, sondern in allen europäischen Ländern. Wir schicken ja nicht gerade die Politstars nach Brüssel? Hm?
Offensichtlich nicht, ja. Als die erste begonnen hat, Banken in Osteuropa zu kaufen, war die Grundannahme, die Demokratie wird in der ganzen Region stärker, alle Länder kommen in die EU. Das ist nicht so linear eingetreten wie damals gedacht. Siehst du dafür einen Grund, beziehungsweise wenn es irgendwo nicht so demokratisch geworden ist, was sind die Gründe dafür?
Ich kann jetzt nicht die Gründe dafür nennen. Ich kann nur sagen, dass wir uns da schlicht und einfach geirrt haben. Ich vor allem. Ich bin davon ausgegangen, dass Länder, die der EU beitreten, automatisch auf einen Kurs kommen, der sie in Richtung Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit der Institutionen und Demokratie bringt. Deswegen haben wir auch im Gegensatz zu anderen Finanzinstituten gesagt, wir gehen nicht nach Russland, weil wir nie daran geglaubt haben, dass aus Russland eine rechtsstaatliche Demokratie wird, und haben uns auf die Länder in Mitteleuropa beschränkt und haben Banken in Tschechien, also ich habe Tschechien, Slowakei, Ungarn, Kroatien und Rumänien gemacht, und der Peter Bosek hat jetzt
Polen gemacht.
Großartig mit Polen abgezogen, freut mich irrsinnig.
Ja.
Jetzt sind wir de facto im gesamten zentraleuropäischen Raum der EU tätig. Und ich habe auch noch 2004, 2005, habe ich mich irrsinnig darüber gefreut, dass wir Ende der 90er eingestiegen sind. Und dann ein paar Jahre später sind diese Länder tatsächlich der EU beigetreten. Und damit war für mich abgesichert, dass wir in all diesen Ländern langfristig den Weg in Richtung rechtsstaatliche Demokratie haben werden. Und das ist, wie wir alle wissen, nicht eingetreten. Und in der Zwischenzeit haben wir eben auch sehr viele Versuche in dieser Region von politischen Bewegungen aus der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie in etwas anderes abzurücken. So, das ist eine neue politische Situation, mit der wir fertig werden müssen.
Aber stimmt die These zu? Ich meine, wir haben uns 1995 beim EU-Beitritt haben wir uns erwartet, dass wir relativ zügig eine europäische Außenpolitik haben werden, einen europäischen Grenzschutz, einen europäischen Kapitalmarkt. Das ist heute im Jahr 2026 nicht der Fall. Also es sind 31 Jahre her. Das heißt, wir selbst sind ja an uns selbst gescheitert, wenn man so möchte, oder an der Bürokratie oder am Einstimmigkeitsprinzip oder woran auch immer, dann Staaten, die 70 Jahre lang im Kommunismus gelebt haben, den Vorwurf zu machen, dass sie nicht binnen 20 Jahren große Demokraten sind. Ist das nicht ein bisschen überheblich?
Ich habe ja keinen Vorwurf
gemacht. Nein, du nicht. Aber wir als Europa machen denen ja oft den Vorwurf, nicht?
Ja, also ich glaube, da gibt es andere Situationen in Europa, da sollte sich jeder, glaube ich, mit seinem eigenen Land beschäftigen und nicht mit Tschechien, Slowakei und Ungarn. Aber was du sagst, ist natürlich völlig richtig. Und wenn du zurückdenkst, in der Zeit, in der Österreich der EU beigetreten ist, 1995, war die EU extrem stark. Wir können ja die EU nicht als das, was sie ist, jetzt verteufeln. Die EU hat 50 Jahre extrem gut funktioniert und hat vieles vorangebracht. Und dann ist es zur Erweiterung gekommen. Dann hat man viele Schritte gesetzt, um die EU noch stärker zu machen. Die waren aber alle nicht total ausgefeilt. Wir haben den Euro eingeführt zu einem Zeitpunkt, wo wir wussten, dass nicht alle Staaten dem Euro beitreten werden. Aber den Euro einzuführen war ein politischer Monsterakt und hat gebraucht die Bereitschaft der Deutschen nach der Wende zu sagen, wir geben die stärkste Währung Europas auf und legen uns mit den Franzosen in ein Währungssystem hinein, und den Italienern, die die schwächsten Währungen gehabt haben. Das war ja ein politischer Gewaltakt und eigentlich sensationell. Nur es war eben nicht komplett. Und jetzt haben wir die unterschiedlichen Erscheinungsformen in Europa. Wir haben Staaten, die in der EU sind. Wir haben Staaten, die nicht in der EU sind. Wir haben Staaten, die in der EU und im Euro sind. Und wir haben Staaten, die in der EU, aber nicht im Euro sind. Und das sind keine optimalen Voraussetzungen, um etwas zum Funktionieren zu bringen.
Limitieren somit auch die Idee des gemeinsamen Kapitalmarkts, deiner Meinung nach?
Natürlich, natürlich. Aber wir müssen ganz einfach realisieren, die EU hätte auch einen anderen Weg gehen können. Und sie hat sich halt dafür entschieden, Kompromisse zu machen, um möglichst viele Staaten in die EU hineinzuholen. Das ist halt nicht per se eine falsche Strategie, zu sagen, ich möchte möglichst, dass alle Länder, die geografisch in Europa sind oder mehrheitlich geografisch in Europa sind, diesem Wirtschaftsraum oder dieser Union beitreten. Aber man hätte auch die andere Strategie gehen können und sagen, wir bleiben bei den 12, die es damals waren, in 1950, die viel kompatibler waren miteinander. Alle 12 Staaten 1995 waren tiefe Demokratien mit ähnlichen, sagen wir, Vermögens- und Wirtschaftsverhältnissen. Und durch die Erweiterung auf 28 oder 27 Staaten ist sie natürlich viel, viel diverser geworden. Die Einkommensunterschiede sind, die wirtschaftlichen Unterschiede sind dramatisch, die kulturellen Unterschiede sind viel dramatischer geworden und auch die politischen. Und damit leben wir halt jetzt. Wir haben uns halt für einen Weg entschieden, den müssen wir weitergehen oder es umdrehen.
Du hast im Oktober 25 in einem sehr beachteten Gastkommentar geschrieben, Mario Draghi hat einen ehrgeizigen Plan vorgelegt, 383 Vorschläge, um die EU wettbewerbsfähiger zu machen, doch wir haben weitergemacht wie bisher, wir sind konsequent weiter zurückgefallen. Und du hast diesen Satz auch gesagt, der hängen bleibt, 27 Zwerge können sich gemeinsam besser gegen Trumps Willkür wehren als jeder für sich allein. Wenn ich dir jetzt zuhöre, dann sind wir vielleicht zu schnell gewachsen und es wäre besser, statt 27 nur 12 oder 15 Zwerge?
Das ist eine theoretische Frage. Jetzt sind wir 27, außer welche wollen halt doch irgendwelche Exits machen. Und jetzt muss man das Beste draus machen und prinzipiell wäre ich jetzt eher dafür, dass wir es noch erweitern und auf den Westbalkan mit hineinnehmen. Das ist schon wurscht. Sind wir eh schon so viele. Wir haben natürlich extreme Schwierigkeiten, da wirklich, das sehen wir jetzt die ganze Zeit, Sachen umzusetzen. Und das behindert die EU. Aber es geht was weiter. Es ist ja nicht so, dass nichts passiert. Wir reden zumindest über Sachen, über die hättest du vor 5 Jahren oder 6 Jahren nie geredet. Hä? Und das...
Wie zum Beispiel?
Also, wenn du mich gefragt hättest im Jahr 2020, dass die SPD und die Grünen in Deutschland einer Erhöhung des Verteidigungsbudgets von 100 Milliarden zustimmen, hätte ich gesagt, bist deppert. Hä? Und sie haben es gemacht. Dass jetzt nicht viel passiert damit, ist ein Problem. Dass sich die Deutschen und die Franzosen nicht einmal auf einen Fighterjet einigen können, ist ein Problem. Aber es setzen sich Politiker, von denen ich es vor 10 Jahren nie erwartet hätte, mit Themen auseinander, mit denen sie sich vor 10 Jahren nicht auseinandergesetzt hätten. Dass eine SPD jetzt in Deutschland bereit ist, eine Kapitaldeckung in den Pensionen zuzustimmen, ist ein irrer Durchbruch. Ich glaube schon, dass wir uns ganz einfach damit abfinden müssen, dass wir keine ideale Union haben, die allein dass einer alles verhindern kann. Da gibt es extrem viele institutionelle Hindernisse. Und auch wenn alles perfekt wäre, unter 27 unterschiedlichen Partnern etwas gemeinsam zu finden, ist extrem schwierig. Und das eines auch nicht vergessen, dass die Regierungen in den 90er Jahren ja viel stärker waren als jetzt. Die Zusammenarbeit damals zwischen Deutschland und Frankreich anschaust, die ja wirklich gut funktioniert hat. Also Kohl und Mitterrand. Ja. Ja. Aber der Kohl, ich kann es nicht genau sagen, aber der wird wahrscheinlich 85% der Bevölkerung hinter sich gehabt haben. Weil das war eine CDU-SPD-Regierung und die haben Deutschland 85, 90%, sehr viel hat es da nicht, sehr viel anderes hat es da nicht gegeben. Auf der anderen Seite war Frankreich eine sozialistisch geführte Regierung, die mit den Christlich-Sozialen und den Gaullisten zusammengearbeitet, die haben auch 80-90% gehabt. Das heißt, die waren in ihren eigenen Ländern irrsinnig stark und dann gemeinsam auch im EU-Parlament irrsinnig stark. Und wenn du jetzt anschaust, wo die CDU herumkrebst, gemeinsam mit der SPD, nicht einmal die Hälfte von dem, was sie damals gehabt haben, mit einer extrem starken Opposition. Und in Frankreich, Macron hat im Land, weiß nicht, 20% oder was?
Weniger.
Also ich glaube nicht so sehr, wir verherrlichen immer die Persönlichkeiten in der Vergangenheit. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der Kohl so viel total super besser war, als es der Merz ist. Der war in einer ganz anderen Situation. Kannst du überhaupt nicht mehr vergleichen. Also wir leben in viel komplexeren politischen Umständen, weil die Politik in den Nationalstaaten, die Regierungen in den Nationalstaaten schwächer geworden sind und daher die Kooperation in Brüssel auch schwächer geworden ist.
Aber sind die nicht die Probleme, die diese Regierungen haben, auch hausgemacht? Ich meine, die haben sich ja das zum Teil selbst ins Land geholt, womit sie jetzt zu kämpfen haben. Also das ganze Thema Immigration zum Beispiel, das sowohl in Deutschland als auch in Österreich ein Riesenthema ist oder auch in Italien und auch das Erstarken der rechten Parteien, in Deutschland die AfD, in Österreich die FPÖ, ist doch zum Teil ausgemacht, oder?
Jetzt weiß ich nicht, was ausgemacht ist. Ja, wenn du verlierst, verlierst du entweder, weil der andere so viel besser ist, oder weil du so viel schlechter bist.
Oder weil du es nicht kommunizieren kannst, was du
glaube ich tust. Ehrlich gestanden nicht. Ich beobachte die FPÖ schon seit vielen Jahrzehnten und ich glaube nicht, dass die FPÖ jetzt so viel besser ist, als sie es unter Haiders Zeiten waren. Aber die anderen sind da etwas schwächer geworden.
Die Wettbewerbsfähigkeit Europas ist ein zentrales Thema, das uns alle beschäftigt. Was würdest du als erste unbequemste Maßnahme empfehlen oder setzen, wenn du sie umsetzen könntest, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken?
Ich glaube nicht, dass du eine Maßnahme setzen kannst, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken. Sondern ich glaube, dass du eine grundsätzliche Entscheidung treffen musst und die ist schlicht und einfach, glauben wir, dass wir, wenn wir einen echten europäischen Wirtschaftsraum hätten, wenn wir alle Barrieren abschaffen würden innerhalb Europas, was wir nicht haben. Wir haben in Wirklichkeit in Europa eine Wirtschaftsunion, die noch auf die alte Stahl-Kohle-Union passt. Bei den Dienstleistungen und in der Kommunikation haben wir keine Wirtschaftsunion. Ist ja nicht so. Wir haben keine Bankenunion in Wirklichkeit. Wir haben keine Kapitalmarktunion. Wir haben keine Kommunikationsunion. Wir haben keine Transportunion. Wir haben das alles nicht. Und wenn wir ein wirklich starker Wirtschaftsraum sein wollen würden, dann müssten wir das alles haben. Das kann aber nur funktionieren, wenn die Politik in der Lage ist, das ihren Bürgern in den Nationalstaaten so zu übersetzen, dass sie es wirklich verstehen. Man kann den Menschen in Österreich oder in Deutschland oder wo auch immer nicht vorwerfen, dass sie nicht so positiv über die EU denken, weil die Politik in den Nationalstaaten es ihnen nicht erklären kann, dass ein wirklich starker gemeinsamer europäischer Wirtschaftsraum den Wohlstand für jeden Bürger in jedem Nationalstaat verbessern würde, weil ganz einfach die Wirtschaft besser funktionieren würde. Und darum geht es schlicht und einfach. Ich glaube, dass wir das nicht da haben. Das Absurde ist, dass nationale Politiker, die Politiker in der EU, also in die EU schicken und sie dort hinsetzen, bei allem, was schief geht, alles immer auf die EU schieben. Und damit haben sie nicht recht. Man darf auch die Macht der EU nicht überschätzen. Die EU hat ein relativ kleines Budget im Verhältnis zu den Nationalstaaten und kann sich bei den nervigen Sachen kann sie sich durchsetzen. Ja, Regulierung und das auch. Aber die Wirtschaft in Europa wirklich gestalten, das können nur die Nationalstaaten gemeinsam. Also Wenn ich mich jetzt frage, was wäre die eine Maßnahme? Wenn ich die EU anführen würde, würde ich eine erste Maßnahme, die ich treffen würde, ist, dass ich versuchen würde, die Kommission davon zu überzeugen, einen Teil des Budgets, das die EU hat, wieder für die Nationalstaaten zu verwenden und sagen, pass auf, wir geben jetzt 3-4% von unserem Budget, das ist relativ viel Geld, um den Nationalstaaten, den 27 Nationalstaaten, die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, dass sie in ihren Finanzministerien, ihren Wirtschaftsministerien, Industrie-, Sozialministerien Personal aufbauen können, die nichts anderes machen, als versuchen, sich innerhalb der Nationalstaaten miteinander so abzustimmen, dass sie dann wirklich gut mit der EU zusammenarbeiten können. Weil viele der Sachen, die extrem gut für jeden Staat in Europa und für Europa insgesamt, ja, sind Sachen, die kann die EU nicht machen, die müssen in den Nationalstaaten, in den Ministerien erledigt werden. Nur die Ministerien in den Nationalstaaten haben nicht das Personal, um sich um solche Sachen zu kümmern und kümmern sie sich auch nicht darum, weil das alles keine Sachen sind, mit denen sie Wahlen gewinnen können. Wenn du eine Kapitalmarktunion aufstellen willst, musst du das Insolvenzrecht in allen Staaten
ändern
und aneinander angleichen. Also brauchst du in jedem Justizministerium Leute, die daran arbeiten, und dann müssen sich die Österreicher mit den Italienern, den Portugiesen und den Belgiern hinsetzen und den Tschechen und sagen, und das machen wir. Also ich würde die Kooperation auf der nationalen Ebene von der EU aus wesentlich unterstützen.
Aber
dann würde ich das EU-Parlament bitten, das zu genehmigen.
Aber es gibt ja zum Beispiel, ich meine, in der Wirtschaft sagt man immer Best in Class zum Beispiel, was die Kapitalmarktkultur angeht, ist ja Skandinavien. Da gibt es ein hohes, ganz anderes Verhältnis zu Risiko. Warum geht man nicht her und nimmt die als quasi diejenigen, die das zum Beispiel vorantreiben sollten oder implementieren sollten?
Also ich frage mich, wieso ist das? Kann ich auch fragen.
Ne? Nein, das weiß ich schon, aber du bist der Kapitalmarktexperte im Unterschied zu mir, nicht?
Also, ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ja. Wir käppeln die ganze Zeit über Europa und alles ist begagt und vergessen die ganze Zeit dabei, dass es in Europa ein paar Länder gibt, denen geht's echt gut.
Dänemark.
Dänemark, Schweden, den Vereinigten Norwegischen Emiraten, ja. Geht's gut, der Schweiz geht's gut, Holland geht's gut. Österreich, Deutschland sind momentan massiv unter Druck, Belgien ist unter Druck, Spanien, Italien, Griechenland holen gerade ein bisschen auf, denen geht es ein bisschen besser. Und wenn sich die Situation in der Ukraine hoffentlich irgendwann in den nächsten Jahren bereinigt, wird es den ganzen Ländern von Polen bis hinunter nach Rumänien wesentlich besser gehen. Denen geht es wirtschaftlicher nicht toll, aber sie wachsen ein Eck besser als der Westen. Und das ist, wenn man das Skandinavien, Holland und die Schweiz anschaut, ist halt eine andere Kultur. Hat relativ wenig mit EU zu tun, weil zwei von den Ländern, denen es wirtschaftlich wirklich gut geht, sind gar nicht in der EU, ja. Die Schweiz und Norwegen. Dänemark ist zwar gelinkt zum Euro, aber ist auch nicht im Euro. Schweden ist auch nicht im Euro. Das hat sehr, sehr viel mit nationaler Politik zu tun. Ich glaube, da könnten wir uns wirklich ein Beispiel dran nehmen. Eine völlig andere Situation als bei uns oder in Deutschland. Alle diese Staaten haben wesentlich geringere Schuldenquoten, als wir es haben, können daher viel mehr investieren, haben einen wesentlich ausgeprägteren Kapitalmarkt, unendlich viel stärkere Pensionssysteme als wir es haben. Was heißt jetzt nicht, also von der Kapitalkraft her. Also das sind schon.
Haben aber auch die Pensionssysteme, die du ja auch propagierst mit der dritten Säule, nicht? Im Wesentlichen.
Also nein, mit der zweiten
Säule. Entschuldigung, zweite Säule, also sprich Kapitalmarkt. Gedeckte Pensionssysteme.
Ja, das, was etwas, was mich wirklich sehr, sehr interessiert und was wirklich erstaunlich ist, dass wir in Ländern wie Schweden und Dänemark haben in den 80er Jahren und 90er Jahren die Sozialdemokraten und die Gewerkschafter diese Pensionssysteme eingeführt und sind damit unfassbar gut gefahren, haben das sensationell gut gemacht. Und das waren nicht die Liberalen, oder die das gemacht haben, sondern die Sozialdemokraten und die Gewerkschafter. Und in Österreich und in Deutschland und in vielen anderen Ländern tun sich die Sozialdemokraten extrem schwer damit. Aber das ist eine Kulturfrage, weil das jetzt nur zu sagen, oder die Sozialdemokraten, das stimmt nicht, sondern es sind die Christdemokraten und die
ganz genauso.
Genauso. Und, ja. Genauso. Und Unternehmer in Deutschland und Österreich bekommen täglich zu hören, nicht wahr? Das Gute, das sind die Familienunternehmer, die denken langfristig, und wenn du mal an der Börse bist, tust nur mehr spekulieren und in Quartalen denken. Das ist halt völlig, völlig verfehltes Denken leider.
Andreas Dreichel spricht aus, was sich ändern muss zwischen dem, was Österreich und Europa heute sind, und dem, was sie sein könnten. Liegen klare Reformen bei der Pension am Kapitalmarkt in Europa, aber auch die Erkenntnis, dass eine Gesellschaft nicht allein von der Politik getragen wird, sondern von Wirtschaft, Zivilgesellschaft und jedem Einzelnen. Andreas Dreichel hat seine Forderungen und seine Ideen hier bei Streitwert offen ausgesprochen. Genau solche Gespräche brauchen wir, wenn wir als Gesellschaft weiterkommen wollen. Das war Streitwert. Danke fürs Zuhören, danke Andreas fürs Kommen und danke für deine zahllosen Impulse, die du mir abseits von Podcasts und Fernsehsendungen immer wieder gibst. Vielen Dank.
Danke, Wilko.
Wenn dir Streitwert gefällt, ein Klick auf Abonnieren und du bist dabei. Alles andere machen wir.